Ja, es geht um Buße. Ich bin gestern gefragt worden von jemandem, worüber predigen Sie denn heute? Und da hatte ich so ein seltsames Gefühl. Ich habe so das Gefühl gehabt, es ist ein unattraktives Thema. Und ich habe so gedacht, ich habe ungefähr so gesagt, ich predige morgen über Buße. Und das stimmt aber überhaupt gar nicht. Das ist gar kein unattraktives Thema. Aber Buße hat ein unattraktives Image. Und das ist vielleicht auch so unser Problem. Denn wenn einer sagt Buße, dann meint er in der Regel ja eine Geldbuße, ist klar. Nicht? Wenn man bei Rot über die Ampel gefahren ist, dann muss man Buße zahlen. Dann kriegt man eine Strafe. Dann verliert man etwas. Und in dem Moment, wo der Blitz hell aufleuchtet, da wird einem siedendheiß klar, man hat was verkehrt gemacht und man ärgert sich, wenn man denkt, oh, es war so umsonst. Für das Geld, da hätte ich mir manches Schöne und Gute leisten können, jetzt muss ich verzichten. Oh, Buße, das ist so ein schlechtes Thema. Buße hat vielleicht für manchen auch etwas mit Blöße zu tun. Also Buße ist, wenn jemand vorne steht und erzählt, was er alles Schlechtes gemacht hat und alle anderen gucken zu und beobachten in gewisser Weise, oh, wie schrecklich. Wie völlig anders die Bibel. Wie völlig anders die Bibel. Mindestens das Neue Testament. Buße kommt von dem deutschen Wort, na ratet mal, besser. Das hat etwas mit besser zu tun. Wenn sich jemand bessert, das ist Buße. Und es gibt doch nichts Schöneres, wie wenn sich jemand bessert, oder? Buße ist im Neuen Testament der Schlüssel zur Freude. Ich sage es nochmal, zu merken, Buße ist im Neuen Testament der Schlüssel zur Freude. Und damit hoffe ich, dass ich euer Herz ein wenig aufgeschlossen habe für dieses Thema. Vergesst alles Negative, das ihr einmal vielleicht mit Buße erlebt habt. Und macht euch bereit für dieses Geschenk Gottes. Buße hat etwas mit dem Reich Gottes zu tun. Was war nochmal das Reich Gottes? Ein unverhofft gefundener Schatz im Acker. Das war das Reich Gottes, darüber habe ich vor einiger Zeit gepredigt. Das Reich Gottes, so schreibt Paulus, ist Friede und Freude im Heiligen Geist und Gerechtigkeit. Und damit hat Buße zu tun. Jesus hat einmal das Reich Gottes mit einem Bauern verglichen, der Getreide aussät. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage, so sagt Jesus, der ja dieses Gleichnis erzählt hat. Für die damals, die dabei gewesen sind, das erste Mal gehört haben, ein absolut rätselhaftes Wort. Keiner hat es verstanden. Auch die Jünger haben es nicht verstanden. Und anschließend fragen ihn die Jünger, sag mal, was hast du uns eigentlich mit diesem Gleichnis, mit dieser Beispielgeschichte sagen wollen? Die Erklärung folgt. Die Saat ist Gottes Botschaft. Der Mensch, bei dem die Saat auf dem Weg fällt, hat die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt ihm die Botschaft aus dem Herzen, damit dieser Mensch nicht glaubt und gerettet wird. Wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starke Wurzel. Einige Zeit lang vertraut dieser Mensch Gott. Doch wenn er wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät, wendet er sich wieder von Gott ab. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, bei dem aber alles beim Alten bleibt. Denn die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Jagd nach den Freuden dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht reifen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Den Menschen, der Gottes Botschaft bereitwillig und aufrichtig annimmt, er bewahrt sie im Herzen und lässt sich durch nichts beirren, bis sein Glaube schließlich reiche Frucht bringt. Also das ist das. So verhält es sich mit dem Reich Gottes, so erzählt es uns Jesus. Der Mensch ist wie ein Acker. Was ist die Bestimmung des Ackers? Natürlich, dass er Frucht bringt. Ein Acker, der keine Frucht bringt, ist nichts wert. Kann man keinen guten Preis erzielen, ist einfach nur Ödland. Und die Bestimmung des Menschen, dass er Liebe hervorbringt. Wir haben es vorhin im Lied auch sehr schön ausgedrückt. Ein Brief Jesu sein an die Welt, voller Liebe für die Welt, so haben wir es gesungen. Das ist genau unsere Bestimmung. Liebe hervorbringen, Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Aber das bringt der Acker nicht von allein hervor, denn dazu ist Gottes Botschaft notwendig. Sein Wort. Und dieses Wort vergleicht Jesus mit dem Saatkorn. Die Botschaft hören viele. Sehr, sehr viele. Auch heute hören sie viele. Ihr hört sie alle. Und das Geheimnis ist, obwohl die einen von euch, wie überhaupt, tiefgreifende Verwandlung erfahren, wenn sie Gottes Wort hören, ist bei den anderen nur sehr wenig oder gar keine Wirkung da. Woran liegt das? Was ist der Grund? Das Saatgut ist überall gleich gut. Das will Jesus damit ausdrücken. Gottes Wort ist überall gleich gut. In dem Wort Gottes liegt die Potenz zu neuem Leben in ungeahnten Dimensionen. Die Botschaft ist vollkommen gut, aber der Boden, der ist unterschiedlich. Das Herz des Menschen ist sehr unterschiedlich. Es gab früher mal den Spruch, ich weiß nicht, ob ich den noch hinkriege, vierfach ist das Ackerfeld, Rudi, hilf mir mal, du hast es drauf, ich spüre es. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Genau, also wir werden aufgefordert, über unser Herz nachzudenken hier. Ob Frucht aufgeht oder nicht, liegt an uns. Wir können die Frucht nicht hervorbringen, die kommt von der Saat. Aber ob diese Frucht aufgeht, das liegt an uns. Das hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Ob eine Gemeinde tot oder lebendig ist, ob wir selber ein erfülltes Leben in der Nachfolge haben, ob wir eine Quelle des Segens sind, auch für andere, liegt an uns. Die Frage, die wir uns stellen müssen, bist du Stein oder Acker? Schlechter Boden oder guter Boden? Das sind wir bei unserem Thema. Dieser Frage müssen wir uns stellen. Die gute Nachricht ist, also ich habe mir so gedacht, was für ein schreckliches Gleichnis. Der arme Weg, der arme Fels, das arme Dornengestrüpp, es kann doch gar nichts dafür und ist verdammt, keine Frucht zu bringen. Aber so ist es nicht. Und das weiß jeder, der aus der Landwirtschaft kommt. Kein Boden ist dazu verdammt, auf ewig Ödland zu bleiben. Was haben meine Großväter und Urgroßväter geackert und geschafft, um aus Moorboden fruchtbare Wiese herzustellen, indem sie es entwässert haben? Und so kann auch ein Herz sich verwandeln. Auch Ackerboden lässt sich verbessern, aber und das ist die gute Nachricht, aber die schlechte Nachricht ist, wir können nicht selber guten Boden aus uns machen. Das geht leider nicht. Das können wir nicht. Keine Chance. Das kann nur Gott. Das kann nur Jesus. Das kann nur der Heilige Geist. Aber dazu müssen wir auf eine ganz bestimmte Weise zu Gott kommen. Haben wir ja auch gesungen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ja, wir müssen zu Jesus kommen. Sonst bleibt der Acker auf ewig unfruchtbar. Gott will uns aufschließen, damit wir sein Wort richtig verstehen, damit es Frucht bringen kann. Gott will uns aufschließen. Und dieses ganz besondere Kommen, dieses ganz besondere Kommen zu Jesus, so wie wir sind, nennt die Bibel Buße. Nicht nur mit unseren guten Seiten, auch mit unseren schlechten Seiten, auch mit unserer Sünde, auch mit dem, was ich euch jetzt, dir und dir und dir, von meinem Leben nicht sagen möchte. Jesus kann ich es sagen und soll ich es sagen. Buße ist ein Schlüsselwort in der Bibel. Jesus predigte von der Buße. Es heißt von ihm in einer Zusammenfassung seines Tuns, ganz kurz, ein Satz. Er tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist seine Botschaft. Das heißt, Buße ist ein Kernwort, ein Schlüsselwort. Es ist das Schlüsselwort dessen, was er zu sagen hatte. Wer hätte das gedacht? Hättet ihr das gedacht? Ich hätte das nicht gedacht. Wenn das ein Schlüsselwort ist, dann muss das doch vorkommen im Leben. Dann muss Buße doch Teil des Lebens sein. Die spannende Frage ist, was ist Buße? Und wo kommt bei uns Buße vor? Ich meine nicht, wo Buße vorkommt in Predigten oder in irgendwelchen Bibelstunden oder Vorträgen. Nein, wo kommt Buße vor? In unserem Herzen. Das ist ein Unterschied. Ich kann ja viel über Buße reden, andere können es auch. Rolf hat schon einiges über Buße gesagt heute, über Umkehr. Aber wo geschieht das in den Herzen? Vielleicht damals bei der Bekehrung, erinnert euch damals, vor 20, 40, 60 Jahren, Gott hat euch irgendwas gezeigt, irgendeine Sache, und ihr habt es dann abgetan. Mir ist es mal passiert im Taufgespräch, da bekannte ein Mädchen vor mir, dass sie was im Laden hat mitgehen lassen. Die hat so Diddelmaus-Sachen gesammelt. Gibt's das überhaupt noch? Ja, ich glaube, es gibt's noch, ne? Also es war mal in so Sachen zu sammeln. Und sie hat das eben gesammelt. Der Sammeltrieb hatte Oberhand gewonnen über die Ehrlichkeit. Und dann sind wir zusammen hingegangen zu dem Laden und sie hat es bekannt und es ist alles gut geworden. Das war für sie so die erste Erfahrung mit Buße. Ich glaube, sie hat auch nie wieder was mitgehen lassen. Aber hat sich das Thema damit schon erledigt? Das wäre ja gut, ist aber nicht so. Immer wieder entdecken wir, dass das Böse tief in uns drin steckt. Und mir kommt so vor, als ob im Lauf der Jahre ich immer mehr entdecke. Es wird nicht weniger, im Gegenteil, es wird immer mehr. Es ist wie Unkraut, das metertief wurzelt. Schicht um Schicht wird abgetragen und immer neue, üble Wurzel kommt zum Vorschein, muss gezogen werden. Wir dachten, wir hätten es geschafft. Ein für alle Mal ein Neuanfang. Aber dann kommt wieder das Alte. Je länger, je mehr entdecken wir ganz schlimme Dinge, die uns damals bei der Bekehrung noch gar nicht klar waren. Es ist ja nicht so, dass wir immer böser werden, hoffentlich. Aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, geht tiefer und tiefer mit uns hinein in den Boden des Herzens. Und wir entdecken immer neue Sachen. Er geht behutsam mit uns vor, geht nicht gleich in die allertiefsten Tiefen, aber Zentimeter für Zentimeter. Manchmal sind es auch 10 Zentimeter, dann haben wir einen Schock. Das erschüttert uns. Da entdeckt man schmutzige Gedanken. Freude am Bösen. Schadenfreude. Neid. Geiz. Hochmut. Ehrsucht, die also durchaus auch in frommen Kreisen gedeihen kann. Es gibt genug Charaktereigenschaften, die ersticken die Botschaft Gottes. Dann machen wir die Erfahrung, stille Zeit, ja, wir machen es, aber es sagt uns alles nichts mehr, macht uns nicht mehr betroffen. Da gibt es nichts mehr, was uns freut im Wort Gottes und eigentlich auch nichts mehr, was uns erschüttert. Alles gleich. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, es erschüttert uns alles nicht mehr. Wir haben uns so daran gewöhnt. Wir sind betriebsblind geworden. Wir geben uns damit zufrieden, dass wir ein religiöses Leben führen, dass wir ein guter Christ sind, halt so in die Veranstaltungen gehen. Nur Frucht wächst nicht mehr. Ein Brief Christi voller Liebe für die Welt, das ist ein ganz anderer Maßstab. Wenn uns nicht mehr erschüttert, dann dürfen wir uns aber nicht wundern, dass uns Gottes Wort tatsächlich nichts mehr sagt. Dass wir leer in den Gottesdienst hineingehen und leer auch wieder nach Hause gehen. Nicht wundern, dass es uns nicht zum Gebet zieht. Nicht wundern, dass wir keine Lust auf Dienste haben, von denen keiner was mitkriegt. Nicht wundern, dass wir keine Lust auf Gottesdienst haben und es sogar erholsam finden, sonntags früh im Bett zu bleiben. Irgendwann, keiner kann das so genau datieren, wird aus hartem Boden toter Boden. Das kann ganze Gemeinden erfassen. Wir sind in der Gefahr, eine solche Gemeinde zu werden. Toter Boden. Schwacher Trost, dass es anderen Gemeinden auch so geht. Es scheint im Moment ein Bewusstsein in unserem Bund dafür zu wachsen. Wir brauchen Umkehr. Wir brauchen Buße. Uns erreichte so ein Brief von der Bundesleitung und das war der Grund, warum wir das letztlich dann auch aufgegriffen haben. Eine solche Gemeinde, eine tote Gemeinde, war die Gemeinde Sardes im Ausgang des ersten Jahrhunderts. Sardes war, es kennt heute keiner mehr, es liegt in der heutigen Türkei im Westen. Und das Buch der Offenbarung, das enthält ein Schreiben Jesu an diese Gemeinde. Aus diesem Schreiben lese ich euch Folgendes. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Denn so, wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott, tu Buße. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Das ist ein hartes Wort. Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Manche wollen sogar sterben, wollen gar nicht leben. Obwohl in der Gemeinde noch viel los war, sie galt als lebendige Gemeinde. Vielleicht hatte sie so ein Motto, lebendige Gemeinde in Kleinasien oder so etwas. Oder sie hatte den Spitznamen, ach, das ist die lebendige Gemeinde, die in Sardes. In den Gemeinden ringsum war sie so als lebendige Gemeinde bekannt. Aber durch die Fassade hindurch sieht Jesus. Und er sieht viel, viel Totes in dieser Gemeinde. Ja, er sagt, du bist tot. Eine lebhafte Gemeinde, aber keine lebendige Gemeinde. Was ist das Kennzeichen einer toten Gemeinde? Kennzeichen einer toten Gemeinde ist, dass keine Buße mehr geschieht. Kennzeichen einer toten Gemeinde ist, dass keine Buße mehr geschieht, kein Neuanfang mehr geschieht. Es gibt nur einen Weg zum Leben, Buße. Tut Buße, fordert Jesus. Er will einen neuen Anfang machen mit seiner Gemeinde. Wie geht das? Wie geht das? Ein Wort, an das ich mich immer wieder gerne erinnere, das mir vor Augen hält, wer Jesus für mich sein will, ist 1. Korinther 1, Vers 30. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. Ich möchte das auf eine Gemeinde beziehen, die Buße sehr nötig hat. Das will Jesus für uns sein, der uns zur Buße verhilft, der uns Buße schenkt. Durch ihn. Buße ist ein Geschenk. Buße ist eine Definition von einem Bibellehrer namens Siegfried Kettling. Buße ist die unter den Augen geschehende, von seinen Augen gewirkte Verwandlung unseres Leibes in sein Bild hinein. Jesus will uns in sein Bild verwandeln. Es geschieht ansatzweise schon hier auf der Erde, wo wir ihm unter die Augen kommen, mit allem, was unser Leben ausmacht, auch unsere Sünde. Da geschieht eine Verwandlung mit uns. Buße. Er lädt uns ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken. Im Abendmahl lädt er uns zu sich ein. Er lädt uns zu sich als ein Arzt. Wer ist willkommen beim Arzt? Natürlich alle Kranken. Also stell dir vor, du gehst zum Arzt und wirst aufgerufen und dann fragt dich der Arzt, ja, weswegen sind Sie denn da? Ja, weiß nicht. Ja, fehlt Ihnen denn nichts? Nö, eigentlich fehlt mir nichts. Ja, wozu sind Sie dann gekommen? Wer ist willkommen bei Jesus? Der Kranke. Ja, wer denn sonst? Wir müssen zu Jesus kommen, wir müssen aber auch mit unseren Krankheiten zu Jesus kommen. Wer ist unwürdig? Nicht beim Abendmahl geht es ja um würdig und unwürdig. Wer nimmt unwürdig teil, soll nicht teilnehmen. Ja, unwürdig ist, wer ohne Krankheit kommt. Ja? Jesus ist nicht für die Gerechten gekommen. Er ist für die Sünder gekommen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Vor ihm sind wir eingeladen, alle unsere Krankheiten, die uns bewusst sind, auszubreiten. Breitet sie alle aus, so wie ein Vertreter mit seinem Pröbchenkoffer kommt und alles ausbreitet. Bei ihm entdecken wir unsere Schuld. Er sieht sie und er deckt sie uns so auf, dass sie uns nicht überwinden kann. Man kann ein Bibelwort als Verheißung zu Hilfe nehmen. Das möchte ich gerne tun hier. Also eine Verheißung war ja schon 1. Korinther 1, Vers 30, was Jesus uns alles sein will. Aber aus 1. Johannes 1 nochmal ein Wort. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Er wird es tun. Er wird uns von dem Bösen reinigen. Er wird nicht nur vergeben, in der Weise, dass er sagt, spielt keine Rolle mehr zwischen uns. Ich verzeih dir. Er wird auch reinigen, verändern. Das, wie er unsere Sünden mitbringt, dass sie uns überhaupt erst bewusst werden, kann auch in der stillen Zeit passieren, dass wir ein Wort lesen und wir fühlen uns ertappt und ins Licht gestellt. Und wir legen das einfach Jesus vor. Und unter seinen Augen gibt es Heilung. Seine Augen sind nicht nur Röntgenaugen. Es gibt so einen Psalm 139, ja? Viele kennen den Psalm. Du siehst in mein Herz hinein, so ganz tiefe Aussagen, dass Gott uns durch und durch kennt, dass er uns mit Röntgenaugen wahrnimmt, dass er uns scannt und jeden Gedanken noch von Ferne erkennt, noch bevor Gedanken uns selber bewusst sind. Aber noch mehr auch hat er Augen, die wie eine Höhlensonne sind, die heilen. Er hat schon für alles bezahlt und er reinigt vom Bösen. Es kommt nicht so sehr darauf an, dass nach außen hin alles schön und gut ist. Es kommt darauf an, dass Gott seine Freude an uns hat. Dass etwas Gutes wächst auf dem Acker des Herzens. Lass uns heute doch neu anfangen. Wenn das schon so lange her ist, dass wir Buße getan haben, lass uns heute doch neu Buße tun. Dieses Geschenk der Buße annehmen. Lass uns zu Jesus kommen. Es ist nicht peinlich. Es ist eine fröhliche Sache. Er zeigt nicht mit Fingern auf uns. Er lacht keinen aus. Er hat alles schon gesehen. Er ist in unsere Welt hinabgestiegen und er ist immer da, wo die Sünder sind, weil er der Arzt ist. Woanders ist er auch gar nicht zu finden. Er ist nur bei Sündern. Wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir an seinen Tod. Ja, warum ist er gestorben? Doch nicht, weil das so ein Programm war, sondern weil es Sünder gab auf der Welt. Darum ist er gestorben. Und weil es Vergebung auch für die schlimmsten Sünden gibt. Deswegen erinnern wir uns gern an seinen Tod und feiern das. Weil es einen neuen Anfang gibt für die, die bekennen, dass sie Heilung und Vergebung brauchen. Wir können schmecken und erleben, wie er heilt. Willkommen zur Buße. Amen.